Wenn Männer unter Endometriose leiden würden, dann würde ich annehmen, dass die Diagnosezeiten inzwischen viel kürzer wären, weil viel mehr Forschung und Aufklärung in diesem Bereich gemacht werden würden.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Laura Rudolph und heute sprechen wir über den sogenannten Gender Pain Gap. Zu Gast ist Frau Professorin Dr. Bettina Pfleiderer. Sie leitet die Forschungsgruppe Cognition and Gender an der Klinik für Radiologie des Universitätsklinikums Münster und sie ist eine anerkannte Expertin für geschlechtersensible Medizin, national wie international. Dieses Thema unterrichtet sie auch an der Medizinischen Fakultät in Münster. Darüber hinaus engagiert sie sich seit vielen Jahren ehrenamtlich, unter anderem im Deutschen Ärztinnenbund als ehemalige Präsidentin des Weltärztinnenbundes und als frühere Vizepräsidentin der Europäischen Frauenlobby. Für ihr Engagement wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Liebe Frau Pfleiderer, schön, dass Sie heute hier sind und sich nochmal Zeit für unser Gespräch nehmen. Wir haben ja auch schon vor einigen Wochen ein Interview mit Ihnen geführt und den Link dazu werden wir in die Shownotes packen. Heute wollen wir das Thema Gender Pain Gap gemeinsam noch etwas vertiefen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und auf das Gespräch mit Ihnen. Hallo.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wenn Sie jemandem das Phänomen bzw. den Begriff Gender Pain Gap erklären sollten, der noch nie davon gehört hat, wie würden Sie das tun?
Für jemanden, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, könnte man es am besten vielleicht so erklären. Der Gender Pain Gap bezeichnet Unterschiede darin, wie Schmerzen wahrgenommen werden, bewertet und behandelt werden, abhängig vom Geschlecht. Studien haben gezeigt, dass Frauen im Schnitt häufiger länger auf ihre Diagnose warten müssen, ihre Schmerzen eher als psychisch oder emotional bedingt eingeordnet werden und sie selten oder sogar viel später eine angemessene Schmerzbehandlung erhalten. Gleichzeitig werden medizinische Forschung und Behandlungsstandard überwiegend an männlichen Probandenpatienten entwickelt, auch heute noch, so dass viele geschlechtsabhängige Unterschiede in Symptomen und Schmerzbehandlung unzureichend berücksichtigt werden.
Wir sprechen ja oft über Fehldiagnosen und Unterversorgung bei Frauen, wie gerade auch deutlich wurde. Aber wird der Gender Pain Gap manchmal auch zu sehr als Frauenproblem betrachtet und werden dabei vielleicht auch andere Gruppen übersehen, die anders behandelt werden als in Anführungszeichen der medizinische Standardpatient?
Ja, man muss ganz klar sagen, diese Kritik wird in der Fachwelt durchaus auch gesehen und diskutiert. Klar, der Begriff Gender Pain Gap richtet den Fokus vor allem auf die Benachteiligung von Frauen, weil das in vielen Studien gut belegt ist. Allerdings, und da haben Sie recht, besteht die Gefahr tatsächlich, dass das Thema zu stark als reines Frauenproblem verstanden wird und dann natürlich auch wieder in eine bestimmte Ecke gestellt und abgetan wird, als sozusagen nicht so wichtig und andere Gruppen aus dem Blick geraten. Ich werde einfach mal ein paar Beispiele sagen. Eins ist die ethnische Herkunft und Hautfarbe. Studien, auch insbesondere aus den USA, zeigen, dass Menschen bestimmter ethnischen Gruppen im Durchschnitt häufiger eine unzureichende Schmerzbehandlung erhalten und ihre Beschwerden noch deutlich weniger ernst genommen werden, also unabhängig sogar, ob es Mann oder Frau ist. Die Geschlechtsidentität spielt eine wichtige Rolle. Trans-, inter- und nicht-binäre Menschen berichten häufiger von Diskriminierung im Gesundheitswesen. Dann Alter. Bei älteren Menschen ist es noch viel komplexer, aber Schmerzen werden öfters als normaler Teil des Alterns eingeordnet und werden noch weniger ernst genommen. Das ist tatsächlich auch unabhängig vom Geschlecht. Und bei Kindern ist es sowieso häufig viel schwieriger einzuschätzen, ist es jetzt Schmerzen, welche Art von Schmerzen. Und die werden auch oft unter- und fehlbehandelt. Und das Letzte, der sozioökonomische Status, also Armut, Sprachbarrieren oder auch tatsächlich Behinderung von Menschen, können den Zugang zu einer angemessenen Schmerzbehandlung erschweren.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ursachen für diesen Gender Pain Gap? Da kommt sicher einiges auf mehreren Ebenen zusammen.
Ja, da haben Sie recht. Fangen wir mal an mit den historischen Lücken in der sozusagen Behandlung von Schmerzen von Frauen. Man weiß, dass schon vor 300 Jahren, wenn es um die Schmerzen von Frauen ging, und da gibt es bestimmte Schilderungen von zum Beispiel einem Chirurgen, der Brustkrebsoperationen beschrieben hat und Operationen im Bereich des Penis beispielsweise, da wurden Schmerzen von Frauen nicht mal erwähnt. Während sie in sozusagen, wenn die Operationen von Männern am Penis nahmen die Schmerzen ungefähr 50% der Schilderungen ein. Ne? Man sieht schon daran, schon damals wurde sozusagen Schmerzen von Frauen nicht wirklich ernst genommen, nicht thematisiert. Vielmehr wurden auch schon vor 300 Jahren Frauen Schmerzen sozusagen als ja, gute Christin muss Schmerzen aushalten können. Frauen sind zwar schmerzempfindlicher als Männer, aber sie können sie auch besser aushalten. Wurden sozusagen so eingeordnet. Und das führt auch heute noch zu unbewussten Vorteilen. Ne? Auch heute nehmen viele noch unbewusst, es ist ihnen tatsächlich nicht wirklich bewusst, also sie wollen nicht Frauen schlechter behandeln, ist heute sozusagen immer noch so im Kopf, naja, Frauen sind eben schmerzempfindlich, reden ständig drüber, übertreiben maßlos, gehen dauernd zum Arzt zu Schmerzen. Ne? Und wenn Männer dann mit ihren Schmerzen kommen, das wird dann so eingeordnet, Männer sind natürlich unbewusst viel mehr in der Lage, Schmerzen auszuhalten. Aber wenn sie dann mit Schmerzen kommen, muss es ganz furchtbar sein. Dann haben wir noch die biologischen Unterschiede im Schmerzempfinden und in der Wirkung von Medikamenten, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Und natürlich auch gesellschaftliche Vorstellungen, wie Männer und Frauen Schmerzen ausdrücken, habe ich ja gerade erklärt. Und natürlich spielt auch das Geschlecht des Arztes oder der Ärztin zuweilen eine Rolle.
Das ist interessant. Erzählen Sie uns darüber doch noch ein bisschen mehr.
Der Zusammenhang ist natürlich etwas komplexer, als man manchmal annimmt. Aber die wissenschaftliche Forschung hat tatsächlich gezeigt, dass neben dem Geschlecht Erfahrung, Kommunikation, Zeitdruck und eben diese unbewussten Vorteile eine Rolle spielen, von denen ich ja vorher schon gesprochen habe. Mhm. Und man hat dann schon gefunden, dass Ärztinnen im Durchschnitt häufiger einen Kommunikationsstil pflegen, den nennen wir patientenzentriert. Also, das heißt, man nimmt sich etwas mehr Zeit für Gespräche und auch diese psychosozialen Aspekte. Wie lebt jemand? Wie ist die persönliche Situation zu Hause und so weiter werden stärker mit einbezogen werden. Und daraus folgt, dass tatsächlich Patienten und Patientinnen, wenn es um Schmerzen geht, sich bei Ärztinnen öfters grundsätzlich besser aufgehoben werden. Wichtig ist aber, und jetzt muss ich etwas dazu noch ergänzen, wenn es um Schmerzbehandlung in Notaufnahmen geht, und da gibt es eine Studie, die ist vielleicht 1,5 Jahre alt, da hat man gefunden, unabhängig vom Geschlecht des Arztes oder der Ärztin, dass Frauen grundsätzlich weniger gut behandelt werden, wenn sie mit Schmerzen in die Notaufnahme kommen im Vergleich zu Männern. Da hatte man so Krankenakten von der Notaufnahme ausgewertet und es war ganz offensichtlich, dass Männer, wenn sie mit Schmerzen kommen im Vergleich zu Frauen, viel schneller eine adäquate Schmerzbehandlung erhalten. Und dass bei Frauen das sehr oft auf diese Psychoschiene wieder geschoben wird. Also, ne, Frauen übertreiben, Frauen kommen viel öfters mit Schmerzen in die Notaufnahme als Männer. Und wenn Männer kommen, dann muss man sie sofort behandeln. Und man hat auch gefunden, dass sehr oft in den Krankenakten nicht mal die Stärke des Schmerzes bei Frauen notiert wurden. Also wieder nicht sehr ernst genommen.
Was würden Sie sagen, woran könnten denn Apothekenteams erkennen, ob jetzt, wenn ein Patient oder eine Patientin mit Schmerzen kommt, ob das jetzt eine normale Schmerzproblematik in Anführungszeichen ist oder ob tatsächlich eine Versorgungslücke dahinter steckt?
Also erstmal möchte ich sagen, dass Apotheken natürlich oft die erste Anlaufstelle für Menschen mit Schmerzen sind. Häufig bevor sie natürlich eine Arztpraxis aufsuchen. Und deswegen, wie Sie schon sagen, können Apothekerteams ganz wichtige Hinweise geben, ob hinter der vermeintlichen alltäglichen Schmerzproblematik vielleicht mehr steckt und dann eine ärztliche Abklärung sinnvoll ist. Ich denke, besonders aufmerksam sollte man werden, wenn Schmerzen oft wiederkehren, ungewöhnlich stark sind oder ganz neu auftreten, also die ganze Schmerzsymptomatik plötzlich ganz anders ist und vor allem auch, wenn sie trotz Selbstmedikation länger als 3 bis 4 Tage anhalten. Auch wenn Patientinnen und Patienten berichten, dass ihre Beschwerden bereits mehrfach abgeklärt wurden, sie sich aber nicht ernst genommen fühlen oder noch keine schlüssige Diagnose erhalten haben, kann das auch ein Hinweis auf eine Versorgungslücke sein. Weitere Warnsignale, und das ist mir total wichtig, wenn Sie feststellen, wenn man die Patienten oder den Patienten gut kennt auch, das ist natürlich eine Voraussetzung bei diesem Punkt, dass man weiß, oh, diese Patient oder Patientin hat häufig Schmerzmittel gekauft in letzter Zeit. Oder wenn jemand berichtet, dass der Alltag, der Schlaf oder die Arbeitsfähigkeit durch die Schmerzen erheblich beeinträchtigt sind, dass es zyklusabhängige Schmerzen gibt, die aber eigentlich viel stärker als normale Regelschmerzen sind. Da sollte man zum Beispiel an eine Erkrankung wie die Endometriose denken. Und wenn Betroffene berichten, dass ihre Schmerzen vielleicht eher psychisch zu sein scheinen. Das denke ich, das sind so Punkte, wo man auf jeden Fall nochmal hinweisen sollte, dass man eine ärztliche Abklärung nochmal in Angriff nehmen sollte. Also zusammengefasst, Apothekerteams können durch gezielte Fragen dazu beitragen, die Situation besser einzuordnen. Nochmal wiederholt, seit wann bestehen die Schmerzen, wie stark sind sie, was wurde bisher unternommen, gibt es Begleitsymptome, hat sich der Schmerz verändert, und das ist einer der wichtigsten Dinge auch.
Sie haben gerade schon von der Endometriose gesprochen, da würde ich hier mal kurz einhaken. Wenn Männer unter Endometriose leiden könnten, glauben Sie, dass es dann heute noch durchschnittliche Diagnosezeiten von vielen Jahren geben würde? Etwas provokant, ich weiß.
Erstmal nochmal für alle. Die Endometriose ist ja eine Erkrankung, bei der Betroffene oft über viele Jahre unter starken Schmerzen leiden, bevor dann die richtige Diagnose gestellt wird, und ist tatsächlich meiner Meinung nach ein gutes Beispiel dafür, dass das ein Grund daran liegt, dass praktisch vor allem Frauen eine Endometriose haben. Und daher, meine Antwort ist nein. Also wenn Männer unter Endometriose leiden würden, dann würde ich annehmen, dass die Diagnosezeiten inzwischen viel kürzer wären, weil viel mehr Forschung und Aufklärung in diesem Bereich gemacht werden würden.
Wenn Sie jetzt morgen eine Regel im Gesundheitswesen ändern dürften, um den Gender Pain Gap zu verkleinern, welche wäre das und warum?
Oh, das ist eine schwere Frage.
Das dachte ich mir schon.
Ja, wenn ich nur eine Sache sage, da vielleicht sage ich zwei.
Sie dürfen auch zwei sagen.
Das ist schön. Also, wenn ich eine einzige Regel ändern dürfte, wäre es die verbindliche Verankerung von Geschlechts- und diversitätssensibler Medizin über Schmerzen und Schmerzerkrankungen und Behandlung in Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Gesundheitsberufe. Und der Grund ist, dass viele Ursachen, wie ich ja vorher schon ausgeführt habe, von diesem Gender Pain Gap nicht auf mangelnden guten Willen zurückzuführen sind, sondern, ich denke, auf Wissenslücken und eben auf diese historisch gewachsenen Vorurteilen und Strukturen, und dass wir diese durchbrechen müssen. Und das klappt nur, wenn wir Menschen dafür sensibilisieren, dass das Wissen sozusagen mitgeben und dass man dann sozusagen auch sich bewusst ist, dass man diese Vorurteile hat. Und ich glaube, allein das würde schon was nützen. Denn wie ich schon sagte, über Jahrzehnte wurden eben viele Krankheitsbilder, Diagnosestandards und Medikamentstudien an männlichen Probanden entwickelt. Und natürlich unterscheiden sich Symptome und wie Schmerzen verarbeitet werden und Arzneimittelwirkungen je nach Geschlecht. So, und diese verpflichtende Aus- und Weiterbildung, denke ich, würde echt viel bringen. Langfristig muss ich doch noch mal eine zweite Sache einschmuggeln. Langfristig würde ich diese Maßnahme außerdem mit einer zweiten Entwicklung verbinden. Medizinische Forschung und Leitlinien sollten ebenfalls geschlechtsabhängige Unterschiede konsequent berücksichtigen und transparent auswerten. Und ich glaube, da würde für Männer und Frauen die Therapie und Diagnostik gleichermaßen verbessert werden.
Und wenn wir diesen Podcast jetzt in, sagen wir mal, 10 Jahren nochmal aufnehmen würden, woran würden wir erkennen, dass sich beim Gender Pain Gap jetzt wirklich was getan hat?
Ein Fortschritt würde ich, etwas plakativ gesagt, daran erkennen, dass wir gar keinen Podcast mehr zu diesem Thema aufnehmen würden. Also, dass es ihn gar nicht geben würde.
Ach so.
Nein, also, na, kommen wir nochmal zu ein bisschen weniger plakativen Aussagen. Wenn wir diesen Podcast in 10 Jahren nochmal aufnehmen, würde ich Fortschritte darin erkennen, dass der Gender Pain Gap gar nicht mehr Thema von Forschung und Diskussion ist, so wie jetzt, sondern dass es sich so messbar automatisch im Versorgungsalltag integriert hat, dass man gar nicht mehr darüber nachdenken muss. Ein wichtiges Zeichen, das immer wieder beim Punkt, dass Menschen mit Schmerzen unabhängig von ihrem Geschlecht schneller eine passende Diagnose und Behandlung erfahren. Ne? So, also sozusagen, sie kommen in Notaufnahme und Frauen erhalten dann gleich schnell wie Männer eine adäquate Schmerzbehandlung. Und diese Schmerzsymptomatik, die gezeigt wird, würde nicht automatisch eher in Richtung Psyche, emotionale Überreaktion eingeordnet werden. Und ich denke eben auch bei Erkrankungen, die wir vorher schon hatten, wie beispielsweise die Endometriose oder andere chronische Schmerzsyndrome wie die Fibromyalgie, wären die kürzeren Diagnosezeiten sicher ein klarer Fortschritt. Ich würde außerdem annehmen, in 10 Jahren, obwohl dann würde ich eher 20 Jahre ansetzen, dass medizinische Forschung und Leitlinien die Vielfalt von Patientinnen und Patienten einfach besser abbilden. Dass man Medikamente zur Schmerztherapie nicht in einem Standardpatienten, und das ist immer noch zu oft junge Männer, die eigentlich gar nicht krank sind, dass man die besser berücksichtigt. Also, dass wir zum Beispiel viele Studien haben an Männern und Frauen, die älter sind. Na, gerade in dieser Patientengruppe, ich würde mal sagen, über 55 plus, da haben wir Menschen vor uns, die ganz viele Medikamente gleichzeitig haben, Multimedikation. Das ist ganz normal, ist aber noch gar nicht genügend ausreichend in klinischen Studien abgebildet. Na, wenn wir den jungen Mann sozusagen haben, der nimmt maximal ein Medikament. Glaube ich, da müssen wir dran arbeiten. Das Gleiche gilt natürlich für Kinder, habe ich ja vorher auch schon erwähnt. Kinder zeigen Schmerzen ganz anders und viele Medikamente, da steht dann in den Beipackzetteln für Kinder nicht verwendbar oder noch nicht ausreichend untersucht etc. Na, da würde ich auch denken, dass man da noch einiges machen müsste. Und ein weiterer wichtiger Indikator wäre die Veränderung in der Kommunikation im Gesundheitswesen. Wer mich kennt, weiß, es ist einer meiner Lieblingsthemen. Wenn Patienten und Patienten dann mit Schmerzen kommen, möchten wir, dass ihnen respektvoll zugehört wird, ihre Schmerzen ernst genommen werden und eben Entscheidungen, wie geht es weiter, auch gemeinsam getroffen werden. Und das ist auch wichtig, das hatten wir vorher schon, auch Apothekenteams, Pflegekräfte und andere Gesundheitsgruppen sollten dann noch stärker als bisher wichtige Ansprechpartner sein und als Lotsen in die Versorgung eingebunden werden. Oder wenn es Schmerzkonferenzen gibt, dass diese Personengruppen auch mit am Tisch sitzen. Denn oft sind ja auch die Pflegekräfte ein wichtiger Ansprechpartner in den Kliniken beispielsweise, sind wichtige Ansprechpartner, die Sprechstundenhilfen in Arztpraxen sind wichtige Ansprechpartner, Physiotherapeuten. Und wenn wir die alle besser integrieren würden, würden wir auch besser das verstehen, wie ist der Schmerz, wie reagieren Patienten und Patientinnen, welche Möglichkeiten gibt es da, wie können wir da helfen, besser den Patienten in seiner Ganzheit wahrnehmen und da eben ansetzen. Ja, und letztendlich wäre der größte Erfolg, wenn nicht mehr die Frage lautet, wird diese Person oder dieser Patient ernst genommen oder nicht, sondern was braucht diese Person, um gut versorgt zu werden?
Liebe Frau Pfleiter, vielen Dank für diese klaren Worte. Und ich freue mich und hoffe, dass wir dann in 10 Jahren den Podcast nicht noch einmal aufnehmen müssen.
Das sehen wir dann. Also vielen Dank für Ihre spannenden Fragen.
Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.